SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Leon Weintraub.
Danke.
Sie haben den Holocaust überlebt, gehören zu den wenigen Zeitzeugen, die es noch gibt und die Erinnerung wachhalten, damit das, was geschehen ist, nicht in Vergessenheit gerät. Wie wichtig ist Ihnen das?
Das ist eben der Hauptsatz, den Sie jetzt ausgesprochen haben. Denn dies, was uns angetan wurde, das, was Holocaust beinhaltet, dies in Vergessenheit geraten zu lassen, wäre eigentlich zum zweiten Mal die Opfer nochmal zu ermorden.
Deswegen ist es so wichtig, die Erinnerung wachzuhalten. Wie schauen Sie denn gerade auf die politische Weltlage?
Heutzutage, es ist für uns sehr schmerzhaft, für uns Überlebende, die das mitgemacht haben, zu fremden Abneigung, Übergang zu fremden Feindschaft, dann zur fremden Verfolgung, vom Ich und Die zu unterscheiden, wozu das führt, dass das wieder wie eine Hydra mit 1000 Köpfen in vielen Ländern Europas, auch in meinem Heimatland Polen, wo es junge Männer gibt, die auf den Straßen marschieren, mit nazienischen Kleidung, mit Nazi-Sloganen und das Wort national von der Ideologie nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei abgeschnitten haben und nun das Deutschland, das National und sich Patrioten nennen. Sogar der Premierminister Herr Morawiecki, als ich beehrt wurde mit einer Ansprache im Namen der Überlebenden in Auschwitz-Birkenau 2019 am Befreiungstag von Auschwitz, International Holocaust Memorial Day, habe ich sehr scharf gegen die Haltung der Regierung, die durch, nicht nur durch die Finger, aber sogar erlaubt, diese Richtung, die sich Nazi nennen, Nazi in Polen, wo es kaum eine Familie gibt, die nicht gelitten hat. Und das Land und die Leute, deren Vorfahren von Nazis umgebracht wurden, nennen sich heute stolz Nazi. Nach meiner Ansprache steht der Premierminister auf, ergreift nach mir das Wort. Und das Erste, was er sagt, es waren nicht Nazis, es waren Hitlerdeutsche. Wie kann ein Premierminister von einem 40 Millionen Menschen zählenden Volk unterscheiden, Nazis sind nicht Hitlerleute oder Hitler sind nicht Nazis, dass es was anderes ist. Also sie nehmen das national als Patrioten und vergessen, was hinter diesem NSDAP eigentlich steckt. Die Ideologie, die so viel Elend über Europa gebracht hat und nicht zuletzt über das eigene Land, über Deutschland.
Und man merkt, wie engagiert Sie dabei sind. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Sicher. Sie sind bald 97 Jahre alt, am 1. Januar Ihr Geburtstag. Ja. Und es wirkt, als sei das wirklich eine Mission geworden, aufzuklären über die Vergangenheit. Ist das so?
Das etwa 10, 12 Jahre. Ich habe vorher nur einige Male in Schweden, vor allem seit den 80er Jahren in der Deutschen Schule Stockholm, wo unsere Tochter Emilia vom Kindergarten bis zum Abitur absolviert hat. Da war ich habe ich einen Vorschlag gemacht, dass man das Arsenal des Wissens der Eltern mit dem Programm anwenden soll, nach Übereinkommen mit den Lehrern, ein Richter oder ein Politiker. Und ich war als Zeitgenosse sozusagen, geschichtliche Augenzeuge, einmal im Jahr für die 9., 10. Klassen Vortrag gehalten. Ich sage, ich war ein lebendiges, audiovisuelles Lehrhilfsmittel.
Leon Weintraub bei uns in SWR 1 Leute. Als Holocaust-Überlebender sind Sie ein wichtiger Zeitzeuge. Sie haben Ihre beeindruckende Geschichte jetzt als Buch verfasst. Titel dieses Buchs: Die Versöhnung mit dem Bösen. Versöhnung ist ein großes Wort. Wie können wir das verstehen?
Erstens ist die Frage, die ich oft bekomme bei meinen Treffen mit Jugendlichen, die Frage der Schuld und Verantwortung. Selbstverständlich sind die heutigen Generationen, die nach dem Kriege Generationen, haben keine richtige Schuld weil sie nicht Täter sind, sind Nachkommen von Tätern. Denn nur drei Generationen zurück von heute ist die Generation der Urgroßeltern, sind die Generation der Täter. Und die Frage steht dann, wie stehen wir uns, also ich und meinesgleichen als Humanisten, Menschen, die denken und mit der Vergangenheit im Sinne einer neuen Zukunft fertig zu werden, das zu bearbeiten. Und wie stehen wir uns zu den Tätern? Von Verzeihen oder Vergeben kommt für mich nicht in Frage. Wie könnte ich vergeben einem Assessment, der Zyklongas reingeworfen hat und meine Mutter vergast hat im August 1944. Aber andererseits als Humanisten sehe ich ein, und ich kam zu diesem Schlusssatz, es kann nicht in alle Ewigkeit nur Widersprüche, Groll gegeneinander, gegenseitige Beschuldigungen gehen und Konflikte lösen durch Krieg ist für mich ausgeschlossen und absurd, denn es löst nichts, es ruft nur gegenseitige, ich will das Wort nicht auf anwenden, denn meine Umgebung wissen alle, das Wort mit H am S endet, werde ich mit gestrichen in meinen Wortschatz. Die Lösung ist etwas, was nicht nur einseitig ist, ich vergebe, ich verzeihe, sondern Versöhnung braucht mehrere als eine Person. Man verzeiht sich gegenseitig, man versöhnt sich mit etwas, um etwas. Also es ist mehrfach. Es ist nicht nur einseitig.
Sie besuchen ja sogar immer wieder die Orte des Grauens in Flossenbürg in der Oberpfalz. Dort sind Sie regelmäßig in der KZ-Gedenkstätte. Wenn Sie dort sind, am Jahrestag der Befreiung, welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf?
Die erste Reaktion rein physisch. Sobald ich den Appellplatz betrete, also wo wir uns aufgestellt wurden und gezählt wurden und Ort gewisser Begegnungen war, kommt eine Vibration, eine Art Vibrieren vom Boden auf durch meine Beine hoch im Körper, eine Art Erzittern. Ich bin wieder da, ich sehe mich wieder in der Gruppe der Häftlinge, die sogenannten Ofen bilden. Der Ofen, weil es kalt war, wir hatten keine richtige Kleidung, einander gekuschelt, um die nicht so sehr zu wärmen, so wie die Kälte fernzuhalten. Und jeder wollte von Körpern umringt sein, um von allen Seiten die Kälte fernzuhalten. Haben sich Leute gesammelt, in einen Haufen gebildet und da die im Kern steckenden waren nahe mehr ersticken vom Druck, wollten raus. Und die Außenschicht wollte rein. Das hat sich wie ein Ameisenhaufen über den Appellplatz bewegt. Das nannte man den Ofen. Also das kommt mir sofort als erste Erinnern.
Wie schmerzhaft ist es, sich den Erinnerungen zu stellen?
Ich bin ein rationeller Mensch. Bei mir ist Vernunft, Denken, Bearbeiten des Vergangenen und nicht um zu vergessen, sondern um es zu lagern in meinem Gehirn, im Archiv, dass es nicht eine schwarze Wolke ist über meinem Kopf, die mir die Sonne verdeckt. Also das ist die Frage einer sachlichen, rationellen, das ist mir geschehen, das ist mir angetan worden, aber jetzt ist jetzt. Und ich will aus meinem Leben was anderes machen als nur einen leidenden früheren Häftling.
Leon Weintraub bei uns in SWR1 Leute, Holocaust-Überlebender. Sie waren im Ghetto Litzmannstadt, Lodz in Polen, Ihre Geburtsstadt. Und dort waren Sie als Jugendlicher schon zu Zwangsarbeit verpflichtet. Es gab Essensrationen. Können Sie uns mal beschreiben, dieses Gefühl des Hungers, wie war das?
Wir haben solche Papiere mit aufgedruckten Lebensmitteln und in Verteilungsstellen gab es kaum das, was auf diesen Blättern aufgedruckt war. Wir bekamen ein Leibbrot, etwa 2 Kilo pro Woche pro Kopf zugeteilt. Jeden Morgen hat meine große Schwester Lola, Mutter ausgeholfen, ein Leibbrot genommen. Wir waren in diesem einen Zimmer, etwa 5 mal 6 Quadratmeter, 8 Personen. Hat ein Leibbrot in 8 Teile geteilt. Das musste reichen. Wie ich in meinen Treffen mit Jugendlichen erwähne, ist, dass es passieren kann, dass sie zur Mittagszeit so beschäftigt sind, dass sie es nicht schaffen, Mittagszeit etwas zu essen zu bekommen, Lunch zu essen und glauben, dass sie gegen Abend zum Abendbrot fürchterlich hungrig sind. Glauben Sie mir, das ist in meiner Auffassung gesteigerter Appetit, aber weit davon entfernt, was ich als Hunger erlebt habe vom September 1939 bis zur Befreiung um den 20. April 1945 mit einer einzigen, ich wiederhole, einer einzigen Ausnahme, wo ich mich satt essen konnte, von Hunger gelitten. Dieses Hungergefühl, aufwachen mit einem Druck in Magengegend, schmerzhaft, nicht einschlafen können vor Hunger, weil es physische Schmerz hervorgerufen hat, dieses Gefühl, Hunger zu sein. Und das Einzige, was einen beschäftigte, was das Gehirn praktisch ausfüllte, war, wie kriege ich etwas, um in den Mund zu stecken und den Hunger zu stillen.
Und ich glaube, die SWR1-Hörerinnen und Hörer sind gerade sehr beeindruckt von Ihrer Gedächtnisleistung, wie genau Sie alles erinnern. Sie beschreiben das ja fast wie Bilder, die Sie direkt vor sich sehen.
Mein Gedächtnis, mein Erinnerungsvermögen baut auf Bildern. Wenn ich mich sehe, dann kann ich das Bild beschreiben. Also ich brauche keine Daten und keine anderen Hilfsmittel. Es reicht, wenn ich sehe, auch meine frühesten Kindheit, sehe ich mich irgendwie, weil mich verirrt, konnte nicht nach Hause finden. Ich sehe mich auch in diesem kleinen Laden, wo dann meine Mutter dazukommt und mich abholt. Ich sehe die Wohnung, sehe die Straße. Und ein Bild ist leichter zu beschreiben, als zu versuchen, sich die Sätze oder Meinungen oder Äußerungen sich zu erinnern.
Leon Weintraub bei uns in SWR1 Leute. Sie sind ein wichtiger Zeitzeuge des Holocaust. Sie haben mehrere Konzentrationslager überlebt. Im Ghetto in Litzmannstadt, ehemals Lodz, ihre Heimatstadt in Polen, gab es 1942 eine sogenannte Säuberungsaktion. Was passierte damals im Ghetto?
Die Nazis haben eingesehen, dass es außer den in den Ressorten beschäftigten Insassen vom Ghetto in Litzmannstadt auch Menschen gibt, die nicht im Arbeitsprozess eingesetzt sind und trotzdem Lebensmittelkarten bekommen. Und das kann man doch nicht dulden, dass man Essen gibt an Leute, die nicht ihre Pflicht erfüllen, wie das zum Nutzen der deutschen Wehrmacht des Dritten Reiches. Also hat man im September 1942 eine sogenannte Ausgangssperre ausgerufen, die große Sperre genannt, wo man einen Häuserblock abgesperrt hat. Und da gingen die jüdische Polizei, die deutsche Polizei von Wohnung zu Wohnung und alle Leute über 65, alle Kranke und alle Kinder unter 10 Jahre, sogar Säuglinge, rücksichtslos aus den Armen der verzweifelten Mütter gerissen. Und in einigen Tagen ist das Ghetto um 15.000 bis 20.000 Menschen kleiner geworden, ärmer geworden. Eine große Trauer danach geherrscht. Es gab kaum eine Familie. Wir waren eine solche, bei uns waren alle lebensarbeitsfähig und am Leben gelassen. Wir wussten nicht, wie auch später, es wurde uns nie gesagt, wohin und warum und wann wir gebracht werden. Wir hatten keine Ahnung, wahrscheinlich wir, unsere Menschengruppe, auf dem Boden der Hierarchie im Ghetto in Litzmannstadt. Keiner aus unserer Familie war angestellt in eine Verteilungsstelle oder Küche oder Bäckerei oder Ähnlichen.
Wie hat es Ihre Mutter, die alleine war, alleinerziehend mit Ihnen und den Mädchen, vier Schwestern noch, wie hat sie es geschafft, sie über Wasser zu halten?
Es war eine große, heute würde man sagen, Aufopferung. Für meine Mutter war das eine Selbstverständlichkeit. Als mein Vater im Juni 1927 gestorben ist, war ich nur 1,5 Jahre. Also mein Augenhintergrund hat das Bild des Vaters wahrgenommen, aber es wurde nicht im Gehirn verankert. Ich habe keine Erinnerung von solch frühem Säuglingsalter. Meine Mutter hat abgelehnt die Ratschläge der Brüder von meinem Vater. Denn bei Juden gibt es die Verpflichtung, der Brüder vom Verstorbenen, sich der Witwe anzunehmen, bis zur Heirat. Meine Mutter hat gesagt, sie will alleine ihre Kinder aufziehen, hat alles veräußert, was nun zu veräußern ging, hat eine kleine Wäscherei aufgemacht. Und das ist im Buch genau beschrieben. Es war sehr ärmlich. Es waren nur zwei Räume, war Wäscherei und Wohnung für sechs Leute, Mutter und fünf Kinder. Und es war wahrscheinlich in der nächsten, frühesten Kindheit wunderbar, fünf Bezugspersonen zu haben, die sich einen angenommen haben. Aber glauben Sie mir, es war nicht immer lustig, fünf Mütter zu haben, die einen kontrollierten.
Leon Weintraub, in SWRs Leute, Sie haben nicht nur das KZ in Auschwitz-Birkenau überlebt, sondern auch noch andere Konzentrationslager. Gibt es etwas, was Sie hat überleben lassen? Eine besondere Eigenschaft? Haben Sie sich dazu Gedanken gemacht?
Nach langer Überlegung, ich bin selbst dahinter gekommen, was der wahrscheinliche Grund war. Einfach nicht richtig wahrnehmen, was mir geschieht. Und vor allem sich fast unsichtbar machen, nicht auffallen. Ich kann ein Beispiel geben. In Auschwitz-Birkenau wurde zur Mittagszeit wurden ein paar Häftlinge geholt zur Lagerküche, haben Kessel mit Suppe geholt. Da konnte man sich einstellen, um einen Nachschlag zu bekommen. Aber Nachschlag habe ich gesehen, dass der Essenverteiler dieser Häftling auch ein Gesicht angeschaut des Häftlings und mit der Kelle einen Schlag auf den Kopf. Also das war der Nachschlag. Und das habe ich mich davor Abstand gehalten. Da habe ich mich nie eingestellt, um einen Nachschlag oder Schlag zu bekommen.
Es gibt unfassbare Szenen, die Sie beschreiben, wie Menschen am Galgen hingen und das Seil riss. Was passierte dann?
Das war im Großrosen, das Lager nach Auschwitz-Birkenau, wo ich geraten bin. Während des Arbeitstages gab es die Bewachung, gab ältere SS-Leute, die waren ein bisschen neutraler, ruhiger. Aber am schlimmsten waren die Jugendlichen, so unter 20, haben sich gelangweilt. Da nahmen sie ihr Gewehr am Lauf, gingen und schwenkten und kam dem Kolben ein Kopf im Weg, unsere Stimme für den Kopf, sodass wir täglich ein oder zwei Leichen ins Lager bringen mussten. Und dieses Tages, das ist eines der furchtbarsten Erinnerungen, tief verankert in meinem Gehirn, dies erzähle ich nicht immer, nicht bei jedem Zuhören, nur bei Erwachsenen. Wir kamen von der Arbeit, wurde ich schon mit der Gruppe, wollte ich schon gehen. Und da kamen wir an, am Lagertor standen zwei Häftlinge, ein Junge in meiner Figur sozusagen und ein hochgewachsener Erwachsener und zwei SS-Wachen.
Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es wirklich eine unfassbar furchtbare Szene ist. Wer sagt, der kann das nicht aushalten.
Es ist schwer zu. Ja. Aber ich sehe das Bild.
Ja.
Wir sind kaum in unsere Baracken gekommen, kam Gong Gong, Sammlung auf dem Abzählplatz, also Appellplatz. Und da stand schon ein Galgen aufgestellt. Da wurden die beiden Häftlinge herangeführt. Und der Lagerführer, der SS-Mann, hat verkündigt, die sind beim Fluchtversuch ertappt worden und werden jetzt aufgehängt als Strafe. Und stellt euch vor, als der Hocker unter den Füßen des Erwachsenen weggenommen wurde, da fiel er sofort zur Erde, das Seil ist gerissen. Er fing an zu flehen und zu beten. Gottes Zeichen, lass mich leben. Nichts geholfen. Es wurde ein neues Seil gebracht und diesmal blieb er hängen. Und das Grauenhafte, das Gleiche passierte mit dem jungen, schmächtigen Häftling. Und als sie aufgehört hatten zu zittern, da kam der Lagerarzt, hat das Herz abgehört und ich sehe noch jetzt, wenn ich Augen schließe, wie er zuwinkt dem Lagerführer, etwas ins Ohr flüstert, der nimmt seine Revolver raus aus der Gabure und gibt den beiden noch einen Gnadenschuss in die Stirn, weil sie noch Lebenszeichen gezeigt haben. Diese Art Rücksichtslosigkeit, diese Art, Sie sehen, die Mentalität der Täter, wie konnte man durch welche Mittel, auf welche Art die Gehirne so umwandeln, dass wir in ihren Augen zwar auf zwei Füßen aufrecht stehende Professoren, Handwerker als Nichtmenschen ansehen konnten, wie ein Sechse treten.
Alleine diese Szene zu lesen, nimmt einen unfassbar mit. Und Sie haben eben gesagt, Sie nehmen das Wort nicht in den Mund. Wie ist es möglich, nach solchen Erlebnissen dann eben nicht, ich spreche es jetzt einmal aus, zu hassen?
Es gibt so etwas wie ein Selbsterhaltungstrieb. Das ist ein sehr starker Trieb. Leben, durchhalten, das Bearbeiten, bewahren, aber weiterleben müssen. Vor allem, um zu zeigen, dass wir waren da, wir sind da und werden da sein. Dass es Hitler und seine Anhänger nicht gelungen ist, uns Juden auszurotten, wie sie vorhatten.
Leon Weintraub in SWR1 Leute, Holocaust-Überlebender. Sie waren im KZ Auschwitz-Birkenau. Wir wollten darüber sprechen, wann Sie Ihre Mutter das letzte Mal gesehen haben. Das war dort.
Wie ich vorhin beschrieben habe, wurden wir doch erfasst. So ein Umschlagplatz untergebracht, über Nacht. Am Morgen kam ein Güterzug an, gedeckte Waggons, wie eigentlich für Beförderung von Vieh und nicht von Menschen. Wir wurden rausgeholt aus diesem Umschlagplatz, aus dem Gebäude und dann reingepfercht in die Waggons. Eng aneinander stehend konnte man nur vom Sitzen oder hinten keine Rede. In der linken hinteren Ecke ein Kübel abgeschirmt mit einem Tuch in der Filzdecke. Und das Merkwürdige ist an dieser Beförderung, dieser Reise, die Türen wurden geschlossen, wurde Nacht, wieder Tag und wieder Nacht. Und dann wurde es so stehen geblieben. Und was mir so aufgefallen ist danach, als ich das Bild wieder gesehen habe, ich sehe das Bild, aber ich höre nichts. Eine buchstäblich tödliche Stille, wir waren wie gelähmt. Kein Weinen, kein Aufschreien von Empörung. Das ist das Versprechen, dass wir in Sicherheit gebracht werden, wegen der sich nähernden Front, uns davon zu schützen, in die Frontlinie zu geraten, dass wir in Sicherheit gebracht werden. So bringt man doch nicht Menschen in Sicherheit zu einer anderen Arbeit. Aber keine hat diesen Protest zum Ausdruck gebracht. Wir waren wirklich wie gelähmt.
Und Sie
angekommen,
kamen,
ja, wurden Türen aufgerissen, solche merkwürdigen Gestalten in so Streifanzügen, blau, grau, weiß gestreift, wie Pyjamas, Schlafanzüge. Und wir hörten nur raus, raus, raus. Rausgesprungen, meine Mutter geholfen, runterzukommen. Ich hatte meinen Rucksack. Und da sehe ich noch das Gesicht des Kapos, sich rüberbeugt, nimmt den Rucksack aus meinen Armen und ich rufe aus. Aber meine Briefmarkensammlung. Und ich höre noch die Stimme. Briefmarken? Hier braucht man keine Briefmarken. Hier kommt man nicht zum Leben. Da dachte ich bei der ersten Reaktion, was redet er da für uns? Wir sollten doch hier zur Arbeit kommen, um weiter für die Wehrmacht zu arbeiten. Wieso sagt er nicht zum Leben? Und dann hörten wir Männer links, Frauen rechts. Meine Mutter, 54 Jahre, aber sah noch jugendlich aus. Meine Tante Eva war 10 Jahre älter. Dunkelblaues Kostüm, weiße Bluse, noch ein bisschen Rouge auf den Wangen. Der hat mir zugewinkt, Mama, wir sehen uns drin. Irgendein Drin wird es wohl geben, wo man uns gebracht hat. Wie meine Schwester mir erzählt haben, dann als sie nach vorne kam, wo die SS stand, und sogenannte Selektion, den berühmten Daumen, links Leben, rechts Tod, hat sich einer der Offiziere, ob es, ich will nicht den Titel nennen, aber nun den Namen Mengele, denn er war nicht wert des Titels, rübergebeugt über meine Mutter, hat was gefragt, hat was geantwortet, aber dann hat er mit dem Daumen gezeigt, meine Tante nach rechts, die hat meine Mama
festgehalten,
mitgezogen. Es ist ein reiner Wunschgedanke. Vielleicht wäre sie nicht mitgezogen worden, hätte sie mit ihren drei Töchtern, die sind dann geraten in Mühlhausen, ein Lager, wo sie auch Munition produziert haben. Die hatten es nicht so schlimm wie ich im Auschwitz dann unter Großrosen. Meine Mutter hätte eine theoretische Chance gehabt zu überleben. Die war da ja nur 50 Jahre.
Leon Weintraub, Holocaust-Überlebender bei uns in SWR1 Leute. Sie haben jetzt schon so viel Unglaubliches beschrieben, was Sie erlebt und überlebt haben. Wie war das, als Sie dann Mutterseelen allein in Auschwitz waren, Auschwitz-Birkenau, in dieser Hölle?
Ich war in einer sehr furchtbaren Geistesverfassung. Man kann das nennen Depression. Oder ich war von der Familie getrennt. Ich hatte das Pech, dass in dieser Menschengruppe, in diesem Transport aus Ghetto in Lismanstadt, kein einziger mir bekanntes Gesicht war. War völlig mir selber überlassen und trotz, dass ich 18 Jahre schon war, war ich eigentlich in einem sozialen Sinne, war ich nicht älter als 14, 15 Jahre. Und dann ein wichtiger Faktor. Unser Teil von Auschwitz-Birkenau, diese Mandatsfelder, rechts sah ich Frauen hinter Stacheldraht und weiße Isolatoren, stromführende Leitungen. Das war auch der Schock beim Ankommen nach Auschwitz. Ich habe beschrieben, was meine Schwestern gesagt haben, als die da angekommen sind zu diesen Leuten, die das sogenannte Selektion durchgeführt haben. Als ich getrieben wurde nach vorne, da sah ich in einem Augenwinkel Stolpen, Stacheldrahtzaun, aber darüber hinaus weiße Isolatoren und Leitungen. Als Elektriker war es für mich sofort klar, Strom für die Leitungen an einem Zaun, wo hin bin ich geraten, dass der Zaun mit stromführenden Leitungen geschützt ist.
Als Sie das Ghetto verließen, haben Sie eine Frau an diesem Zaun gesehen. Auch ein unglaubliches Bild, was sich beim Lesen so einbringt.
Als ich dann Auschwitz verlassen habe. Das war ja so, das zweite Element, außer diesem Alleinsein und der Trennung von Familie war, links war Gebäude mit hohen Schornsteinen, aus denen Tag und Nacht ein schwarzer, schwerer, übel riechende, nach verbranntem Fleisch übel riechende Rauch, der Atemluft, die Kleider, alles durchdrängt hatte. Das hat mich furchtbar belastet, bedrängt. Also ich war in einer Art, man sagt das bei uns in medizinischer Sprache, Katatonie. Man hört, man sieht, man kann Befehle ausführen, aber die höhere Gehirntätigkeit der Hemisphäre ist fast ausgeschaltet. Aber trotzdem war noch ein gewisses Fünkchen vom Geist erhalten. Ich erkläre das, dass mein Gehirn durch das früher hunderte Bücher verschlingen, durch tausende Filme sehen, als Schlüsselloch zu einer anderen Welt, wo Menschen anders gekleidet waren, anders sprachen, sich anders benahmen, anders lebten, andere Wohnungen hatten, mein Gehirn fähig gemacht haben, zu Assoziationen, zu Schlussfolgerungen, Schlüsse zu ziehen. Denn eines Tages, nach 6, 8 Wochen in Auschwitz-Birkenau, sah ich zwischen Barack und Block 16, 18, ich war Jugendblock 10, eine Gruppe nackte Männer stehen. Ich habe sie schließlich gewagt zu fragen, was macht ihr hier nackt? Haben sie gezeigt, wir sind registriert worden und wir warten auf Kleidung, um raus zu arbeiten. Das Wort raus wurde wie ein Signal, nicht nur umgeschaut, nackt links, nur rechts. Keine SS, keine Uniformierten, keine Kapos an die Wand, im Schatten der Wand, die drei Sachen, Jacke, Hemd, Hose, sonst hatten wir nichts an, rein in die Gruppe reingedrängt, die waren so apathisch. Ich weiß nicht, wie lange sie da gestanden haben, haben darauf nicht reagiert. Dann wurden wir in Fünferreihe aufgestellt, zur Kleiderkammer gebracht, Kleider bekommen und raus. Und beim letzten Anblick von diesem Stacheldraht sah ich auf einmal rechts, also in diesem Frauenlager, eine Frau so schräg wie gekreuzigt auf diesen stromführenden Zaun.
Die sich selbst Tod gefunden. Das Leben genommen hatte.
Wir sind dann nach Großrosen gebracht haben, aber das habe ich später erfahren. Denn uns wurde, wie ich früher erwähnt habe, niemals gesagt, wohin wir gebracht werden.
Holocaust-Überlebender Leon Weintraub bei uns in SWR1 Leute. Sie haben dann etwas getan, was nur sehr wenige Menschen schaffen. Sie haben sich mit Kindern von Tätern getroffen. Was war das für eine Begegnung?
Ja, es war immer für mich ein sehr wichtiger Gedanke, dass man die eine zu einem Gespräch ein Überlebende und zwei Nachkommen von Tätern. Und da ist eben das Wort Versöhnung zur Sprache gekommen und erklärt worden. Ich betone das, weil ich gestern eine Mail bekommen habe von Frau Presser von der jüdischen Glaubensgemeinschaft in München mit Frau Knobloch, dass sie das Buch angefangen hat zu lesen und sehr irritiert ist über den Titel Versöhnung. Und ich glaube, für jüdische Augen und Ohren und Verständnis, das Wort, das nur im geringsten Sinne Verbindung gebracht wird mit unserem Gräuel, was wir durchgemacht haben, ist fast ein Schock.
Sie beschreiben es dann, dieses Aufeinanderzugehen, ja, und dass das natürlich keine Schuld nimmt.
Dass gegenseitig sein soll, um eben das Schlimme der gegenseitigen Beschuldigungen aufzuhören, um weiter als vernünftige, denkende Menschen mit Common Sense weiterleben zu können.
Das erleben wir gerade, wie schwierig das ist. Die Documenta ist beispielsweise gerade zu Ende gegangen mit judenfeindlichen Inhalten, die dort gezeigt wurden. Verantwortlich ist das künstlerische Team Ruan Grupa. Die sehen sich jetzt selbst als Opfer von Diskriminierung. Die Öffentlichkeit fragt sich, was ist da eigentlich los? Mit ihrer Erfahrung, wie findet da ein Aufeinanderzugehen
statt? Die Kulturministerin in Deutschland, Frau Claudia Roth, die habe ich getroffen am 24. April dieses Jahres bei der jüdischen Treffen der Überlebenden in Flossenbürg. Sie hatte die Ansprache gehalten und sie hat deutlich dann Abstand genommen von Documenta, dass sie das übersehen haben und toleriert und das öffentlich gezeigt haben. Und das ist wirklich so, die Leute werden irgendwie nicht nur abgestumpft, neutral oder gleichgültig, aber dieses Gift der Feindschaft anderer Menschen, also diese Art ist deutlich, erstens zu Abstand zu nehmen, zu verurteilen und alles zu tun, um das zu widerlegen und nicht zuzulassen, dass es allgemein gut wird.
Wenn wir jetzt diesen Fall nehmen mit der Documenta, was da stattgefunden hat, war ja eine Täter-Opfer-Umkehr. Ist das etwas Typisches, wenn es um Diskriminierung geht?
Sicher. Es ist eine menschliche Eigenschaft. Ich habe einige Male meinen Freunden Geld geboten. Ich war Oberarzt, die hatten was ein Problem, bitte sehr. Und nach einer Zeit fingen sie an, mich zu meiden.
Warum?
Weil sie kein Geld hatten, zurückzugeben. Und da hat man ein negatives Gefühl, Schuldgefühl, Unbehagen, unbequem, schwer zu begegnen. Und dann wurden sie Feinde. Mir wurde übel genommen.
Dass sie etwas Gutes getan haben.
Dieser Mechanismus ist sehr menschlich. Negativ, aber sehr menschlich. Und in diesem Fall ist auch, man kriegt ein Bild dargestellt, schon von der Familie her, die Kinder, dass Juden etwas anders sind, dass Roma etwas anders sind. Vor 22 Jahren wurde in Lodz ein Treffen der Lodge aus der Welt. Juden haben das boykottiert, weil auch Deutsche eingeladen wurden. Ich habe überlegt, Deutsche, die eingeladen werden, sind in meinem Alter die Jünger. Die sind keine Täter, sind eventuell Kinder von Tätern. Ich war mitgemacht. Da war ich in der Gruppe von Geschichte und Tradition. Da habe ich mich ausgedrückt, dass ich träume davon, dass meine Urenkel das Wort Jude ohne Unterton hören, wie Norweger, wie Peruaner, wie Russe.
Dass es gar keine Rolle spielt.
Das ist so. Es gibt den schwedischen Ausdruck El Sendo. In Englisch, so what? Jude? Na und?
Ja.
Na und? Also das ist leider noch nicht der Fall.
Wie kommen wir dahin? Denn gerade gibt es ganz viele Diskussionen darum und so sehr ist Herkunft ein Thema dabei. Wie
und
kommen
da
wir dahin?
Ist mein Abschluss, wenn ich nach meinem Vortrag vor Schülern habe ich ein paar, würde ich sagen, auf den Weg gebe. Als Arzt, Frauenarzt, wenn ich operiere, wie auch die Farbe der Haut ist, wenn ich Skalpell ansetze, das Gewebe unter der Haut ist, gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen aller möglichen Herkunft. Zweitens, die moderne Forschung über unsere Genetik, über unsere genetische Herkunft, DNA, hat eindeutig gezeigt, dass es keine Menschenrassen gibt. Es gibt nur eine Menschenrasse, Homo sapiens. Und dadurch ist die ganze Rassenlehre auf falschen Prämissen gebaut. Und drittens, wenn ich als Geburtshelfer das Neugeborene helfe, aus dem Mutterschoß rauszukommen, in diesem Gehirn gibt es keine Auffassungen, keine Vorurteile.
Herr Weintraub, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben, Ihr unglaubliches Leben. Tragen Sie es weiter in die Welt, das ist so wichtig.
Gerne geschehen, hoffentlich noch mehrere Jahre.
Da drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen und sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.